Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Miriam C.
Vor den scharfen Zungen dieser Mütter, die Sie hier gleich kennenlernen, da muss man sich in Acht nehmen. Ich warne Sie hiermit schon mal vor. Denen ist nämlich kaum ein Scherz zu derb und Männer brauchen die auch nicht. Sie sind Single Moms, treffen sich im Single Moms Supper Club. So heißt der neue Roman von Jacinta Nandi und mit dem ist die Autorin gleich bei uns zu Gast. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen zusammen. Als alleinerziehende Mutter muss man ja so einiges wegstecken. Permanent trägt man die ganze Verantwortung dafür, dass das Kind keinen Blödsinn anstellt, genug zu essen hat, ein Dach über dem Kopf. Und dann kriegt man gerne nochmal den ein oder anderen herablassenden Ratschlag auf der Straße oder auf dem Spielplatz hinterhergerufen. Kein Wunder also, dass man sich als alleinerziehende Mutter gern mit anderen Single Moms zusammentut, sich gegenseitig unterstützt. Und ja, vielleicht ab und zu auch mal zu einem kleinen Alltagshelfer greift, zu Alkohol und Drogen zum Beispiel. So zumindest ist das nachzulesen im neuen Roman von Jacinta Nandi in ihrem Single Mom Supper Club. Da geht's ganz schön zur Sache und darüber müssen wir jetzt sprechen. Herzlich willkommen, Deutschlandfunk Kultur, Jacinta Nandi.
Hallo, sehr schön, dass ich hier bin.
Ja, von den alleinerziehenden Müttern in ihrem Roman, ich habe schon vorgewarnt, da muss man sich fast in Acht nehmen. Ja, da wird gern mal Jagd gemacht auf Sugar Daddies in Berlin-Zehlendorf. Es wird auch mal ein krummes Ding gedreht, um an Geld zu kommen. Und es wird sogar auf dem Kindergeburtstag gekokst. Bitte sagen Sie uns jetzt allen zum Beginn, dass Sie sich ein bisschen was davon zumindest ausgedacht haben oder überspitzt. Oder sind das wirklich Ihre Erfahrungen auch, die Sie als alleinerziehende Mutter in Berlin gemacht haben?
Nein, natürlich, das ist alles fiktiv. Aber ich habe gehört von einer Frau, die auf dem Kindergeburtstag Koks angeboten worden ist. Also, aber ist mir nie passiert.
Es basiert auf Hörensagen. Ihr Roman erzählt ja von verschiedenen Müttern und es sind genau genommen zwei Supper Clubs, also so zwei, ja, auf Deutsch kann man vielleicht sagen, Abendessenrunden, die da aufeinandertreffen. Bleiben wir zunächst mal bei dem einen, bei den normalen Müttern. So nennen sie diesen einen, diese eine Abendessenrunde. Das sind alles Mütter, vier Mütter um die 40. Sie haben so mehr oder weniger prekäre Jobs. Also manche müssen zum Beispiel ihr Gehalt mit Sozialhilfe aufstocken. Warum tun sich denn diese vier zusammen in diesem Supper Club?
Ja, also die sind befreundet, auch aus Zweck, ne? Nicht nur, weil sie das sich wünschen, sondern weil sie die gegenseitige Hilfe und die gegenseitige Unterstützung brauchen bei Babysitten und so weiter und auch Katzitten, glaube ich.
Also auf die Kinder und auf die Katzen wird dann gerne mal aufgepasst
Pflanzen,
von den anderen
Blumen gegossen. Ja. Ich muss sagen, eine Sache, die mich wirklich nervt, ist, dass alle denken, du sollst Katzitting machen, als ob das gar kein Gefallen wäre. Aber alle denken, Babysitting ist so eine schlimme Hilfe zu fragen. Und ich finde, auf Katzen aufzupassen, ist genauso anstrengend, wie auf Kinder aufzupassen.
Weil man muss die ja auch dann ab und zu mal streicheln, füttern. Und
die sind oder? So schlimm. Ich habe einmal Katzen gemacht. Ich habe gedacht, immer wieder würde ich babysitten und nicht Katzen. Ich hasse Katzen. Also ich finde, da sieht man, wie kinderfeindlich unsere Gesellschaft ist. Man denkt, Katzen, das ist gar nichts. Und Babysitten, das ist fast schlimmer als Tod.
Diese normalen Mütter, die ja eben gegenseitig auf die Katzen oder auf die Kinder auch mal aufpassen, die treffen dann auf die, ja, Cocaine-Moms, wie sie dann nennen. Also das ist eben diese Mütterrunde, wo dann auch gern mal Drogen die Runde machen. Die sind ja so ganz anders als die normalen Mütter, ne? Was sind das für Frauen?
Die sind InfluencerInnen. Mhm. Und man sagt auf Englisch, oh, you're a bad influence. Und ich glaube, die sind auch eine sehr schlechte Beeinflussung auf die normale Mutter. Aber die sind auch sehr liebevolle Frauen, nur halt sehr fehlerhaft. Und die sind auch sehr, die sind nicht unmoralisch, die haben gar keine Moral. Ne? Die haben gar keine, würde ich sagen, die haben gar keinen moralischen Kompass. Sie wollen nur überleben. Ist meine These. Ich finde es eigentlich doof, wenn die Autorin sagt, was sie so über ganze Figuren denkt. Das müssen die Leserinnen sagen. Aber ich denke, die haben gar keine Moralen. Aber ich mag sie sehr. Ich mag die Cocaine-Moms alle sehr.
Ja, und ich glaube, es wird auch, also oder für mich wurde das auch ganz deutlich, dass alle diese Mütter ihre Kinder lieben. Also ja, sie haben Fehler, sie machen auch Dinge falsch. Mal so ein klein kriminelles Ding zu drehen, um an Geld zu kommen, das ist sicher jetzt nicht richtig. Aber sie machen das alles für ihre Kinder. Und mein Eindruck war das auch für sie als Autorin. Also sie schreiben ja schon mit einem sehr scharfen, auch teils derben Humor über diese Mütter. Aber über die Kinder war mein Eindruck nicht. Also da hat ihr Humor auch eine Grenze.
Ich finde, die Kinder sind alle super. Das habe ich an einer der ersten Seiten geschrieben. Ich finde wirklich, dass Kinder alle super sind. Und ja, ich glaube, die sind auch sehr liebevolle Mutter.
Ja.
Ne?
Ja,
aber ich finde
auch, so
auch dass viele Mutter, die ein bisschen, die ab und zu koksen oder ab und zu trinken, dass die gute Mutter sind. Ich finde, dass ich habe neulich vor ein paar Monaten mit meinem Sohn so eine Sitcom aus England geguckt, wo eine alkoholisierte Mutter so betrunken war, dass sie eingeschlafen hat. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, ja, die Mutter, die sind so besoffen, die schlafen dann ein. Und ich habe zu ihm gesagt, ich bin befreundet mit Müttern, wo ich denke, ach, sie trinkt ein bisschen viel, ist ein bisschen traurig. Aber die Mutter trinken nicht und dann sie schlafen ein. Das ist das, was ein alkoholisierter Vater machen kann. Die Mutter trinken, um wach zu bleiben, ne? Um wach zu bleiben und die Mutter stehen immer auf. Egal was für eine schlechte Mutter du bist, du stehst jeden Morgen auf, ne? Und ich finde, das sieht man in meinem Buch.
Das ging mir auch so beim Lesen. Also die Mütter sind da, sie kümmern sich jeden Tag um diese Kinder. Und wir lesen im Roman aus verschiedenen Perspektiven von diesen Müttern. Mir kam es beim Lesen ihr Buch fast so ein bisschen wie eine Fernsehserie vor. Wir lesen immer so verschiedene Episoden aus dem Leben dieser Frauen, eben als alleinerziehende Mütter. Und es gibt ja durchaus, eben obwohl es dann auch mal witzig ist und dann gelästert wird, natürlich auch im Supper Club, ne, darf man jetzt eine Affäre haben mit dem Lehrer von der Teenager-Tochter? Ist das in Ordnung? Das sind natürlich so vielleicht so lustige Probleme. Es gibt aber schon auch ernste Probleme, eben die Geldsorgen immer wieder oder gewalttätige Ex-Partner, die dann vor der Tür auf einmal randalieren. War das schon auch ihre Absicht mit diesem Roman auch auf tatsächliche reale Probleme aufmerksam zu machen?
Ja, viele haben mich das gefragt und ich muss sagen, dass ich habe mich nicht hingesetzt und gedacht, oh, ich werde über ernsthafte Probleme schreiben, sondern dass einfach, ich denke, ganz viele Alleinerziehende, ganz anstrengende Ex-Partner haben und dass es deswegen realistischer ist. Und ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, weil das Buch ist so unrealistisch. Also ich hätte einen Ex finden können, der okay ist. Aber irgendwie war meine Fantasie nicht groß genug dafür. Und die haben alle ganz schlimme Exes.
Also noch ein tatsächliches oder, glaube ich, einfach auch reales Problem ist ja, dass alle diese oder viele dieser Frauen einfach eine Migrationsgeschichte oder auch ein Migrationserbe mitbringen. Also von diesen normalen Moms kommen drei dieser Mütter aus England, aber Lina, die stammt eben auch aus einer indischen Familie. Kyla, die hat einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Und es ist Kyla, die sich einmal bei so einer Szene, die ich auch ganz eindrücklich oder auch gut beobachtet fand von ihnen, Kyla wird so zu so einem Elternabend zitiert und da sagt ihr dann so eine Lehrerin Mitte 50 oder so, sagt ihr, ja, also ihrer Tochter jetzt, also der fehlt es an Struktur. Und Kyla fragt dann, ja, was meinen Sie denn mit Struktur, was soll das sein? Und die Lehrerin hat auch nicht so richtig eine Antwort und irgendwann sagt dann Kyla diesen sehr schlauen Satz, ihr wisst gar nicht, was ihr meint, wenn ihr von Struktur sprecht. Ihr meint nur, hört auf, Ausländer zu sein.
Ja.
Also ist durchaus auch so ein Rassismus, den diese Mütter hier erfahren.
Ja, also das Buch ist sehr fiktiv, aber ich bin mit den Figuren manchmal total einverstanden. Und ich wie Kyla, ich verstehe nicht wirklich, was die Leute meinen mit Struktur. Ich meine, ich respektiere sehr diese deutsche Mutter, die sagen, meine Kinder gehen ins Bett um 19 Uhr und sogar Zähne putzen um 18.45 Uhr und so. Ich respektiere sie. Aber ich glaube, dass sie lügen. Stimmt das wirklich? Wenn das wirklich stimmt, dann muss man immer um 17 Uhr nach Hause gehen. Was? Auch im Sommer? Verlassen sie jeden Tag im Sommer Tropical Islands oder das Thermenbad um 17 Uhr, um zu Hause zu essen? Und dann, ich glaube es ihnen nicht. Und ich glaube, dass Struktur total wichtig ist. Aber man redet so, als ob die Ausländereltern oder die ärmere Eltern einfach entscheiden, oh, ich würde jetzt ganz unstrukturiert zu sein. Aber die Wahrheit ist, die Leute mit wenigen Geld arbeiten in schlechteren Jobs, nicht schlecht, aber anstrengenderen Jobs. Und dann sie haben nicht so eine Freiheit, ihre Arbeitsstunden auszusuchen. Und dann sie müssen bis 20 Uhr arbeiten oder sie müssen in der Nacht arbeiten oder sie müssen bis... Wenn man bis 17 Uhr arbeitet, wie kann man eine 19 Uhr Mama sein? Ne? Also ich denke, wir reden über Struktur, aber eigentlich ist es besser, ein Leben zu ermöglichen, wo alle ein bisschen flexibler sind. Und dann kann man in dieser Flexibilität eine Struktur schaffen. Macht das Sinn, was ich gerade sage? Also ich finde, ich finde, wer Teilzeit arbeitet und schlecht bezahlt wird, kann gar nicht eine 19-Uhr-Mama sein. Gehe ich jetzt zu weit? Nein, ein bisschen vielleicht, aber...
Das dürfen Sie alles sagen als Autorin mit diesem absolut fiktiven Roman und den realen Ansichten. Und ich glaube auch, Sie sind ja auch Jacinta Nandi vor 25 Jahren von Großbritannien hier nach Berlin, nach Deutschland gekommen. Ich glaube auch, dass gerade so Kindererziehung in Deutschland einfach auch so ein herrliches, natürlich historisch unglaublich besetztes Thema ist, worüber sich aber sehr gut ein paar Witze machen lässt.
Ja, ja, ich finde das auch. Und ich finde das auch so interessant. Es hat sich in Deutschland, ich habe das Gefühl, es hat sich in Deutschland so viel verändert. Ich habe ein Kind bekommen 2004 und dann ein Kind bekommen 2017. Ich finde, es hat wirklich so viel verändert. Den Druck auf die Mutter und diese Idee, dass die Kinder im Bett sein sollen um 19 Uhr. Das war schon damals da, aber jetzt ist das beladener und, ne, und damals, als mein Kind ist 2004 geboren und 2008 zur Kita gegangen. Und damals war es ganz normal, dass man um 18 Uhr oder 18.30 Uhr abholt. Und um 18.30 Uhr haben wir alle zusammen die Kinder abgeholt. Ne? Da war die Abholzeit. Und jetzt ist es wirklich, der Hort ist theoretisch bis 18 Uhr offen, aber eigentlich ab 17.30 Uhr ist dein Kind einer der letzten drei oder vier. Und eigentlich, ich meine, ich liebe alle seine HorterzieherInnen, wirklich, die sind alle so nett. Aber eigentlich merkt man, dass man heutzutage denkt, 17 Uhr ist spät genug, ne? Man merkt das. Und ich muss auch sagen, ich verstehe, dass man denkt, dass 17 Uhr spät genug ist. Deswegen rede ich von Flexibilität. Ich will, dass die Mutter mehr Zeit haben und die Väter mehr Zeit haben und die Kinder mehr Zeit haben. Und manchmal holst du um 18 Uhr ab und das ist nicht schlimm. Und manchmal kannst du um 16 Uhr abholen. Und ja, ich will auch nur kurz sagen, in andere Orten in Deutschland ist viel schlimmer als bei uns in Berlin. Ne? Ich lässt mir immer über 16 Uhr abholen. Und eine Freundin aus München hat zu mir gesagt, in München ist 14 Uhr. Ab 14 Uhr ist dieser Joke.
Man merkt auf jeden Fall, wenn Sie drüber reden, dass tatsächliche Erfahrungen drüber, also einfach in diesem Buch auch stecken. Haben Sie das Buch auch so ein bisschen geschrieben mit diesen ein bisschen scharfzüngigen, bösen Moms, um auch so eine fiktive Figur zu haben, mit der Sie gern mal um die Häuser ziehen würden, mit der Sie gerne mal einen Abend verbringen würden? Mit welchen von denen?
Ich würde am liebsten mit Lexi, so Lexi in der Wohnung zum Supper Club eingeladen werden.
Sie hat eine sehr schöne Wohnung und kann auch sehr gute Geldtipps, Steuertipps geben.
Ja, genau.
Also und wir können uns das alles aus der abstinentsten Distanz angucken und Single Mom Supper Club lesen. Vielen Dank, Jacinta Nandi, dass Sie mit Ihrem Roman heute hier waren.
Vielen Dank, tschüss.
Und der Roman Single Mom Supper Club von Jacinta Nandi, der ist im Rowohlt Verlag erschienen, 320 Seiten, 24 Euro.
Neue Krimis.
Smiley ist ein Spionageroman von Nick Hargaway. Nick Hargaway ist ein Sohn von John Le Carré und das kennen Sie natürlich, wenn Sie den Namen Smiley hören. Und tatsächlich füllt dieser Roman eine Lücke in der Smiley-Chronologie oder in der Chronologie des britischen Geheimdienstes Circus, dem MI6, den John Le Carré aufgebaut hat über Jahrzehnte. Und es füllt die Lücke zwischen 1959 und 1963. Da wussten wir nicht viel über Smiley. Jetzt ist Smiley wieder da. Jetzt sollten wir uns allerdings davor hüten, bei allem Ränkespiel, das auch Nick Hargaway bestens beherrscht, alle Fäden in der Hand zu halten, sollten wir uns aber trotzdem davon hüten, da so eine Art Pastiche schon zu vermuten. Das ist es nämlich nicht, denn Nick Hargaway bringt ganz eigene Töne ein. Da ist erstmal eine sehr starke weibliche Hauptfigur, die heißt Susanna, war die Assistentin des verschwundenen ungarischen Topspions, die sich in die Ermittlungen mit einmischt und so einen ganz anderen moralischen Standard einbringt als diese Geheimdienstleute. Dann haben wir stilistische Unterschiede. Das ist deutlich straighter geschrieben, also nach vorne geschrieben, nicht so doppeldeutig und fünffachdeutig wie bei Le Carré. Und die Grauwerte sind anders. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, das ist auch das Thema des Buches, es geht nämlich um Anstand. Also wie viel Anstand ist in dieser Geheimdienstarbeit möglich? Bei John le Carré Senior war klar, dass es moralische Grauwerte gibt. Bei Nick Hargaway sind die moralischen Grauwerte ein bisschen mehr ins Schwarz-Weiße gerutscht, was natürlich mit der jetzigen Situation zu tun hat. Denn der russische Angriffskrieg hat auch die moralischen Standards neu definiert. Insofern ist das durchaus ein neuer Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist noch, dass sich natürlich Nick Hargaway als Sohn des Übervaters John le Carré sein ganzes Leben lang mit der Smiley-Figur rumprügeln musste und jetzt ins Handgemenge mit seinem Vater geht. Also das merkt man durchaus, dass das eine lebenslange Auseinandersetzung mit diesem Smiley-Stoff ist. Und daraus ergibt sich aber ein ganz faszinierender, spannender, klassischer Polit-Thriller.
Thomas Wörtcher hat uns Platz 7 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste vorgestellt. Da steht Nick Hargaway mit Smiley, aus dem Englischen übersetzt von Peter Thorberg und erschienen im Ullstein Verlag. 367 Seiten, 24,99 Euro ist der Preis. Und unsere ganze Krimi-Bestenliste, die finden Sie auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Karriere von Autorinnen und Autoren, die unterschiedlichen Karrieren, die können ja ziemlich unterschiedlich verlaufen. Meistens kommt zwar so das erste Buch raus, wenn die Person um die 30 Jahre alt ist, aber es kann auch ganz anders kommen, wie bei der irischen Schriftstellerin Louise Kennedy. Sie hat 2022 den irischen Buchpreis gewonnen für ihren Debütroman Übertretung. Da war Kennedy aber schon Mitte 50. Mein Kollege Hans von Trotha, der hat sich mit dieser Autorin beschäftigt und jetzt auch ihr neu auf Deutsch erschienenen Erzählungsband gelesen. Der hat den schönen Titel Das Ende der Welt ist eine Sackgasse. Musst du uns mehr darüber erzählen. Guten Tag, Hans.
Ja, hallo.
Was ist es denn für ein Band, der jetzt neu auf Deutsch erschienen ist?
Es ist der Band, mit dem sie tatsächlich am literarischen Himmel aufgestiegen ist. Sie ist Köchin gewesen, ihr Leben lang anscheinend, und hat dann tatsächlich mit Anfang 50 angefangen zu schreiben, oder man weiß nicht, in welchem Zeitraum diese Erzählungen entstanden sind, aber es ist jedenfalls, also 2021 erschien dieser Erzählungsband, der jetzt auf Deutsch quasi nachgereicht wird. Sie hat danach diesen Roman Übertretung geschrieben, der ist sehr schnell ins Deutsche übersetzt worden, bei Steidl. Steidl Verlag, der sich immer schon sehr um irische Literatur kümmert, sehr gut übersetzt. Und jetzt reicht der Steidl Verlag sozusagen den Erzählungsband nach, mit dem sie damals debütiert hat, was sofort die englischsprachige Literaturkritik auf den Plan gerufen hat. Völlige Überraschung, wie das sein kann, dass dieser Stern am Himmel aufgeht.
Ja, und dass das auch die ersten Erzählungen sind, die wir jetzt auf Deutsch lesen, die sie überhaupt jemals geschrieben hat als Autorin anscheinend. Merkt man das den Texten an?
Überhaupt gar nicht. Da ist eine ganz reife Erzählerin am Werk, und zwar sowohl sprachlich als auch psychologisch und vom Bau her. Also es sind ganz starke, reife, fast schon klassische Erzählungen, liest man heute gar nicht mehr so oft, und gleichzeitig ungeheuer modern, ungeheuer nah an den Menschen und an einer Lebenswirklichkeit. Also das ist ganz große Literatur.
Und wie würdest du, hast du schon gesagt, klassisch, modern, wie würdest du so ihren Stil beschreiben als Autorin?
Also sie ist lakonisch, durchaus auch metaphernreich, und sie hat eine Gabe, dass, also ihre Sprache ist in der Lage, Dinge zutage zu fördern, aber zwischen den Zeilen. Also in diesen, es sind sehr alltägliche Szenen in der Regel, von denen das ausgeht, und die Dinge verschieben sich ganz leicht und man merkt nicht wo. Und man merkt nicht wann und schon gar nicht wohin. Und das ist sehr mitreißend. Es ist auch verstörend, weil es eigentlich immer Krisen sind, die da erzählt werden. Aber sehr selbstverständlich und ohne große Aufregung.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen in die Themenmotive des Bandes gehen, das Ende der Welt ist eine Sackgasse, ist ja durchaus programmatisch. Also es geht um das Ende der Welt in diesen Geschichten.
Ja, also diese Geschichten beglaubigen diesen Satz. Und das ist auch der Titel der ersten Erzählung. Man könnte noch hinzufügen, und es ist in Irland. Also es sind alles Frauen in Krisensituationen in der irischen Provinz. Wobei diese Krisensituationen nicht akut sind, sondern strukturell. Das sind dauernde Krisen. Und letztlich werden die Frauen sich in diesen Erzählungen der Krisenhaftigkeit ihres Daseins bewusst. Also das ist die Sackgasse, die da quasi ausgelotet wird. Und ein Ende der Welt, aber es geht weiter. Also man lebt in diesem Ende der Welt. Mhm. Das klingt jetzt unglaublich deprimierend.
Ja, ein bisschen schon.
Das ist aber, weil es so nah an den Frauen geschrieben ist, weil es so selbstverständlich und so alltäglich ist, kommt einem diese Krisenhaftigkeit selbst dann auch irgendwann selbstverständlich vor. Und das ist eine große literarische Leistung, das also nicht zu skandalisieren und auch nicht zu bagatellisieren, sondern wirklich literarisch und psychologisch auszuloten.
Ich höre schon, Hans, du bist ganz begeistert von Lewis Kennedy. Hast du vielleicht eine Lieblingserzählung oder eine Erzählung, die du uns mal ein bisschen genauer, konkreter skizzieren kannst?
Ja, das ist eine spannende Frage. Mir fällt eine Erzählung tatsächlich ein, in der eine Mutter und eine Braut durch Irland fahren mit Tütchen mit der Asche des Mannes, des Sohnes der einen und des Verlobten der anderen, die sie an seinen Lieblingsorten verstreuen. Aber dann wird mir klar, warum ich die wähle. Weil sie eben leicht zu erzählen ist und weil es eigentlich auch die einzige Geschichte, die so ein Ausbruch ist aus diesen häuslichen Milieus, in denen die anderen sind. Also es ist ein bisschen feige, die zu nehmen. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie komisch sie auch sein kann. Schwarzhumorig komisch. Was mir sofort in den Sinn kommt, sind sehr viele einzelne Szenen, die verteilen sich aber auf die ganzen Erzählungen. Also im Grunde genommen ist es mehr so wie ein Roman in Erzählungen, obwohl es ganz unterschiedliche Milieus sind. Und in einer Hinsicht erübrigt sich die Frage, weil wenn man anfängt, da drin zu lesen, liest man sie eh alle.
Also wenn Sie damit jetzt nicht begeistert sind, dann weiß ich auch nicht. Von Das Ende der Welt ist eine Sackgasse, der Erzählband von Louise Kennedy, der ist aus dem Englischen übersetzt worden von Claudia Glenewinkel und Hans-Christian Oeser, erschien im Steidel Verlag, 256 Seiten, kosten 25 Euro. Vielen Dank für die Buchkritik an Hans von Trotter.
Straßenkritik.
Ich heiße Barbara Gillieron, ich bin Französisch- und Spanisch-Lehrperson. Ich lese sehr viel mit meinen Schülern. Den letzten Roman, den ich mit einer Klasse gelesen habe, ist 14 von Echnoz, 14. Der Erste Weltkrieg ist das Hauptthema. Es geht um zwei Brüder, sehr ungleiche Brüder, die den Ersten Weltkrieg erleben. Der eine, das darf man gar nicht sagen, ich darf keinen Spoiler einbauen, der Roman ist wunderschön geschrieben und endet überraschend. Ich empfehle ihn für alle Menschen, die keine Fehler wiederholen wollen in der Geschichte, die geschichtsinteressiert sind überhaupt. Und vom Alter her würde ich sagen ab 17.
In Zürich liest Barbara Gillieron 14 von Jean Echnoz. Die Übersetzung aus dem Französischen hat Hinrich Schmidt-Henkel angefertigt und das Buch ist bei Hansa Berlin erschienen. Mit 124 Seiten gibt's aber momentan nur in der Bibliothek auszuleihen oder antiquarisch zu kaufen, so ungefähr ab 5 Euro. Wir haben diese Woche hier in der Lesart über Migration gesprochen, ein Themenschwerpunkt, über den wir auch redaktionsintern viel diskutiert haben, gerade weil im politischen Berlin so gern und so laut gegen Migration gewettert wird und weil im vergangenen Wahlkampf so viel gewettert wurde. Deshalb war es uns wichtig, welche Worte wir wählen, um über Migration, über migrierte Literatur zu sprechen und um Bücher vorzustellen, die etwas zu dieser Diskussion beitragen können. Zu mir ins Studio gekommen ist jetzt der Leiter der Literaturredaktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, René Agiger, für ein erstes Zwischenfazit zu diesem Themenschwerpunkt. Ich grüße dich, René.
Hallo, Tag.
Ja, hat sich denn für dich schon sowas wie eine Gesamtbotschaft aus diesem Thema ergeben? Also gibt es was, was diese ausgewählten Bücher verbindet, eine Einsicht über Migration, die sich formulieren lässt?
Interessanterweise ja. Ich habe jetzt alles gehört, was wir bis jetzt gesendet zu haben in den verschiedenen Literatursendungen, vor allem hier in der Lesart, aber auch in Andruck im Deutschlandfunk. Und du hast gerade schon kurz angedeutet, dass wir in der Redaktion sehr, sagen wir, aufwendig darüber diskutiert haben, wie man das in Buchsendungen aufgreifen kann, dieses Thema, zumal es seit mindestens einem Jahr im politischen Diskurs so vielstimmig, aber trotzdem auch sehr einseitig diskutiert zu werden scheint. Und ich würde sagen, in der Redaktion gab es da sehr unterschiedliche Blickwinkel drauf, bis hin zu dem Blickwinkel, wenn so viel darüber geredet wird, dann müssen wir gar nicht unbedingt darüber reden. Jetzt, da ich Sachen im Radio gehört habe, was wir so gemacht haben, setzt sich das für mich zum Gesamteindruck zusammen, dass wir maximal unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Migration versammelt haben. Und das finde ich ganz interessant. Ich nenne nur mal kurz so drei Beispiele. Da ist etwa die aus Afghanistan stammende Stimme einer Frau, die in Deutschland aber sehr, sehr beruflich erfolgreich ist und die gleichzeitig sagt, wir migrantisierte oder als Migranten geltende Menschen, wir haben die Koffer eigentlich schon gepackt. Da ist aber auch die Stimme eines ehemaligen Bundesgrenzschutzpolizisten, der darüber klagt, dass die Polizei an den deutschen Grenzen sich vollkommen alleine gelassen fühlt und ja, wie soll ich sagen, also der Situation an der Grenze und Menschen, die nach Deutschland kommen, sich nicht mehr, der nicht mehr Herr zu werden scheint. Also ein Autor, der darüber klagt. Oder drittes, nochmal vollkommen anderes Beispiel, der Star-Autor mit türkischen Wurzeln in deutscher Sprache, der von sich schon seit Jahrzehnten sagt, ich schreibe alles Mögliche, aber keine Migrationsliteratur. Und das sind jetzt nur so drei schnell rausgegriffene Beispiele, von denen ich sagen würde, dass man schon spürt, dass die mit ähnlichen Fragen zu tun haben. Einerseits aber trotzdem sehr, sehr unterschiedlich schauen, Zugang finden und vor allem auch Schreibweisen haben.
Ja, sehr unterschiedlich, sagst du jetzt. Nun kenne ich dich aber auch als jemanden, der immer zum Sortieren anmahnt. Also können wir diese unterschiedlichen Schreibweisen denn jetzt irgendwie sortieren? Vielleicht fangen wir erstmal mit den Sachbüchern an.
Ja, gern. Also zumindest sage ich da mal ein oder zwei Beispiele. Ein Sachbuch und die Anregung, die Initiative für diesen thematischen Schwerpunkt kam auch aus unserer Sachbuchredaktion. Eines, das mir ins Auge springt, trägt den schlichten Titel Migration, 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt. Geschrieben hat das ein Soziologe namens Hein de Haas, ein sehr gediegenes Sachbuch, also wissenschaftlich grundiert, im S. Fischer Verlag erschienen, auch gut lesbar, geschrieben für ein breites Publikum. Und dieses Buch macht das, was dieser Untertitel ansagt, ja, also Mythen entzaubern. Einer dieser Mythen ist beispielsweise, dass es sinnvoll sein könnte, Entwicklungshilfsprogramme zu machen, um Migrationszahlen zu senken. Das ist so ein Mythos, der so kursiert in der öffentlichen Debatte. Und Hein de Haas macht klar, dass das ganz und gar nicht stimmt, denn Migration findet aus den ärmsten der armen Länder eigentlich gar nicht statt, sondern eher aus Ländern mit mittleren Einkommen. Das heißt, Entwicklungshilfe erzielt sicherlich nicht das Absenken von Zahlen, sondern in seiner Perspektive ist eigentlich Migration die beste Entwicklungshilfe, weil Migranten Geld zurück in die Herkunftsländer schicken. Und eine wichtige Botschaft dieses Buches ist offensichtlich, Migration nicht als Pro-Kontra-Sache zu sehen, sondern zunächst mal einfach damit zu rechnen, dass es sie gibt. Nicht im Sinne eines Naturereignisses, sondern im Sinne eines Prozesses, den man gestalten kann. Ja, ein zweites kurzes Sachbuch habe ich auch schon gerade kurz genannt. Das heißt Rausländer, oder ich habe darauf angespielt, unsere Koffer sind gepackt. Das ist ein ganz eindringliches Buch, das aus der betroffenen Perspektive und basierend auf Gesprächen mit als Migranten geltenden Menschen darstellt, dass doch an vielen Ecken im Kleinen und im Großen in dieser Gesellschaft, wie in allen Gesellschaften, die ich kenne, rassistische Mechanismen wirken.
Und es klingt jetzt aber schon, zumindest die beiden Bücher schon mal, die du jetzt gerade skizziert hast, wie eine recht andere Linie in Sachen Migrationspolitik als die, die zum Beispiel der gegenwärtige Innenminister Alexander Dobrindt verfolgt.
Ja, unbedingt. Also das waren jetzt zwei Beispiele dafür, aber so wie gesagt, es sind unterschiedlichste Blickwinkel versammelt. Das bedeutet auch unterschiedliche politische Positionen oder jedenfalls kann man sie so zuordnen. Ich nenne ein ganz anderes Beispiel, ebenfalls ein Sachbuch mit dem Titel An der Grenze. Auch hier der Untertitel zeigt an, worum es geht. Verfehlte Politik, Überforderung, Flüchtlingselend, wie ein Bundespolizist die Realität an unseren Grenzen erlebt. Da schildert Jan Solwin, so heißt dieser ehemaliger Polizist, was für Schwierigkeiten er beispielsweise in seiner Zeit an der Grenze hatte, wenn Leute zurückgewiesen wurden, aber am nächsten Tag wieder ankamen. Wenn Menschen erkennbar aus beispielsweise Nordafrika kamen, sich aber als Syrer ausgaben und versucht haben, mit allen möglichen kleineren oder größeren Tricks die Grenze zu überwinden und vieles, vieles andere mehr. Da kann man jetzt denken, okay, das ist jetzt eher auf der von dir gerade genannten Linie des aktuellen Bundesinnenministers, nämlich Polizei Grenzen schicken, auch Zurückweisungen vornehmen und so weiter. Ich finde an dem Buch auch sehr interessant, dass es im Untertitel auch schon anzeigt und das ganze Buch funktioniert so, dass es von einer eigenen Erfahrung berichtet. So ähnlich wie dieses Rausländerbuch auch. Und aus beiden Perspektiven ist es dann relativ schwierig, dagegen zu argumentieren, denn meine Erfahrung ist erstmal meine Erfahrung. Und wenn die die Realität ist, ist die die Realität. Das heißt, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, dass das sicherlich alles so ist, aber man muss eigentlich nochmal in einem nächsten Schritt, und auch das haben wir versucht hier im Programm, dann darüber reden, um es diskutierbar zu machen.
Und wir waren jetzt so ausführlich bei den Sachbüchern, die natürlich das Thema auch direkt aufgreifen. Kannst du uns noch kurz deinen Eindruck sagen, was die Literatur dazu beigetragen hat?
Also da nenne ich zumindest zwei Namen von literarisch schreibenden Menschen, die hier aufgetreten sind. Raphael Redd ist die eine 1997 geboren, das heißt unter 30-jährige Autorin, die vor kurzem erst einen Erfolg erzielt hat mit einem Roman namens Adiku. Und gestern oder vorgestern war hier im Programm Feridun Saimoğlu, der, ich glaube, 1964 geboren ist. Und sein erstes Buch ist älter als die gerade genannte Autorin, nämlich 1995 erschienen, Kanak Sprak. Ein Buch, dessen Titel eigentlich ikonisch geworden ist und eben vor 30 Jahren bereits einen ätzend kritischen Blick auf die damalige bundesdeutsche Gesellschaft geworfen hat, unter anderem indem es so eine, ja, also aus dem Deutsch-Türkischen kommende Kunstsprache entwickelt hat. Genau, also beiden Büchern und beiden Autorinnen sind erstmal ganz stark unterschieden, alleine schon generationell und aber auch deshalb, was ich gerade gesagt habe, Feridun Saimoğlu eigentlich sich gar nicht als Migrationsliteratur begreift, auch damals schon nicht, und inzwischen beschäftigte er sich sehr viel mehr mit, sagen wir mal, deutsch-deutschen Themen. Trotzdem, glaube ich, ist auch diesen beiden Perspektiven gemeinsam noch immer ein sehr sezierender Blick auf die bundesdeutsche Realität, würde ich mal sagen.
Und damit ist unser Themenschwerpunkt zur Migration noch gar nicht vorbei. Ich empfehle Ihnen nochmal morgen in die politische Lesart zu hören ab 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur, und schauen Sie auch gern mal in unserer Deutschlandfunk-App vorbei beim Podcast von der Sendung Andruck. Die hat sich nämlich auch mit dem Thema Migration beschäftigt, und ich danke ganz herzlich für den Überblick René Agiger.
Danke auch.